heutige Predigt wird gehalten zu Markus 11 und 12. Wir schauen uns aber erstmal das Kapitel 11 an, die Verse 12 bis 33. Am folgenden Tag, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von fern, der Blätter hatte. Da ging er hin, um zu sehen, ob er Früchte daran fände. Und als er hinkam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus sagte zu ihm: Nun esse von dir niemand mehr Frucht in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Dann kamen sie nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und fing an, die im Tempel verkauften und kauften, hinauszutreiben. Und die Tische der Geldwechsler und die Stühle der Taubenverkäufer stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sagte zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und Hohepriester hörten es, und sie trachteten danach, ihn umzubringen. Sie fürchteten sich aber vor ihm, denn die ganze Menschenmenge staunte über seine Lehre. Und als es Abend wurde, verließ er die Stadt. Am Morgen, als sie vorübergingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus dachte daran und sagte zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete ihnen: Habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt: Heb dich hoch und wirf dich ins Meer, und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler auch nicht vergeben. Und sie kamen wieder nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, kamen die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagten ihm: Aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, das zu tun? Jesus aber antwortete ihnen: Ich will euch auch eine Sache fragen. Antwortet mir, dann will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich: Sagen wir, vom Himmel? Dann wird er sagen: Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, da fürchteten sie sich vor dem Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet war. Und sie antworteten Jesus: Wir wissen es nicht. Da antwortete Jesus ihnen: Dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Worte des lebendigen Gottes.
So, lasst eure Bibeln ruhig offen und lasst uns beten, dass Gott uns seine Einblicke gibt in dieser Zeit. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein Wort der Wahrheit und wir bitten dich, Vater, dass du nun auf lebendige Weise zu uns sprichst, dir zur Ehre und uns zum Segen. In Jesu Namen. Amen. Was unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen? Ich denke, je nachdem, wem man diese Frage stellt, wird die Antwort unterschiedlich ausfallen. Manche würden vielleicht mit theologischen Konzepten beginnen. Andere würden soziale Aspekte hervorbringen. Konsequenter Glaube hat schon immer dramatische Verbesserungen für unzählige Menschen hervorgebracht. Es wirkt bis heute nach. Aber es wird nicht nur positive Stimmen geben. Viele Menschen, die enttäuschende Erfahrungen mit dem Christentum oder auch mit Religion im Allgemeinen machen mussten, sind vielleicht desillusioniert zum Schluss gekommen, Religion unterscheidet sich in überhaupt nichts, höchstens in ihrer äußeren Form. In ihrem Kern sind sie alle gleich. Mächtige Institutionen machen sich eine tiefliegende Sehnsucht nach Unvergänglichkeit und Gottesbeziehung für ihre eigenen Zwecke zunutze. Das sind natürlich harsche Worte, aber was würde Jesus auf die Frage nach dem Unterschied antworten? Vielleicht stellen wir überrascht fest, dass er den Desillusionierten zumindest zum Teil Recht geben wird. In den vorherigen Kapiteln hat Jesus schonungslos die geistliche Anatomie des menschlichen Herzens aufgezeigt. Was diese Anatomie angeht, sind wir alle gleich. Wir stellen uns von Natur aus über Gott, der uns geschaffen hat. Und wir stellen uns auch gerne über unsere Mitmenschen. Christen sind keine besseren Menschen und nicht die Menschen machen den Unterschied im Christentum, sondern der Gott, der sich in Jesus offenbart. Nicht die Menschen machen den Unterschied, sondern Gott. In Jesus haben wir Gott als großzügigen Gott kennengelernt, der Menschen in Liebe dient. Und letzte Woche hatten wir einen Vers gesehen, Markus 10, 45, wenn wir die nächste oder wahrscheinlich übernächste Folie, genau, dort haben wir diesen Vers noch einmal auf der nächsten Folie. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus, in Jesus offenbart sich Gott als ein liebender, großzügiger, dienender Gott. Und es macht einen riesigen Unterschied, wenn man solch einen Gott verehrt. Dieser Charakter ist allerdings auch der Grund, warum Gott kompromisslos gegen jede Form von falscher Religion vorgeht. Falsche Religion, damit meine ich eine Religion, die Glauben heuchelt, die Glauben ausnutzt für eigene Zwecke. Ja, das Herz von Jesus schlägt für Desillusionierte, für Hilfsbedürftige, die von Religiösen ausgenutzt werden, und für Verlorene, damit sie dem wahren Gott neu begegnen. Und das ist ja das Ziel des Tempels, um den es heute geht, dass Menschen Gott begegnen und ihn anbeten. Wie von Markus gewohnt ist auch dieser Abschnitt, den wir uns heute und nächste Woche anschauen, in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beginnt noch vor dem abgedruckten auf eurem Handzettel mit der Ankunft von Jesus in Jerusalem. Jesus kommt als König, doch wie angekündigt kommt er als Ungeliebter und am Ende als verworfener König. Nach dieser Ankunft dreht sich dann der erste Teil um diesen Feigenbaum, von dem wir gerade gelesen haben. Und derselbe Feigenbaum taucht wieder am Ende des gesamten Abschnitts in Kapitel 13 nächste Woche auf. Also sprich, dieser Feigenbaum bildet eine Art Klammer um den gesamten Abschnitt. Und das ist wichtig, weil dieser Feigenbaum eine bedeutende Warnung beinhaltet für fruchtlose Religion. Jesus macht fruchtloser Religion ein Ende. Jesus macht fruchtloser Religion ein Ende. Im Alten Testament ist der Feigenbaum ein Symbol für das Volk Israel und konkreter für Jerusalem und für den Tempel. Sprich, Israel, Jerusalem und der Tempel sind wie konzentrische Kreise. Und das Problem, das Jesus hier nennt, ist, dass dieser Feigenbaum Gottes fruchtlos geblieben ist. Am Anfang lesen wir, wie Jesus am Feigenbaum Ausschau nach Früchten hält. Er sucht nach Frucht von seinem Volk und vom Gottesdienst im Tempel spezifisch. Doch als er keine findet, sagt er zum Feigenbaum in Vers 14, nun esse von dir niemand mehr Frucht in Ewigkeit. Und an diesem kleinen Zusatz Ewigkeit sehen wir, das ist ein symbolisches Urteil, nicht über einen Feigenbaum, sondern über die fruchtlose Religion im Jerusalemer Tempel. Und der Feigenbaum taucht dann in unserem Abschnitt noch ein zweites Mal in Vers 20 auf. Als Jesus und seine Jünger am nächsten Morgen an dieselbe Stelle zurückkehren, heißt es in Vers 20, da sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Dass diese Symbolik auf den Tempel bezogen ist, sehen wir daran, dass Jesus dazwischen zwischen diesen zwei Erscheinungen des Feigenbaums den Tempel reinigt in den Versen 15 bis 19. Und dabei handelt es sich um ein sogenanntes Markus-Sandwich. Ja, ein Sandwich hat oben und unten ein Stück Brot, das entspricht dem Feigenbaum. Und dazwischen ist die Schicht, um die es eigentlich geht. Sprich hier dem Tempel, wie ein Sandwich also. Und an dieser Tempelkritik von Jesus sehen wir, was fruchtlose Religion ausmacht. Jesus fasst sie in Vers 17 zusammen. Schaut euch das an. Er lehrte und sagte zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus zitiert hier zwei Stellen aus dem Alten Testament und er sagt damit, wenn religiöse Eliten den Menschen den Zugang zu Gott versperren, und das kann auf ganz verschiedene Weise geschehen, dann wird aus Religion eine Räuberhöhle, dann wird aus guter Religion eine falsche Religion. Stellt euch vor, jemand ist auf der Suche nach Gott, er kommt an einen Ort der Anbetung und dort findet er alles, was nach Vermarktung schreit. Kauf dieses, kauf jenes. Wo das Geschäft mit Gott dominiert, wird man Gott selbst nicht begegnen. Und das ist hier der Fall. Deshalb reinigt Jesus den Tempel. Gott will, dass alle Menschen seine Nähe und seine Gegenwart suchen können. Dazu ist der Tempel da. Er möchte, dass Menschen sich ihm anvertrauen, das Gespräch mit ihm suchen. Deshalb zitiert Jesus Gott aus dem Alten Testament mit den Worten, mein Haus, also mein Tempel, soll ein Bethaus genannt werden. Menschen sollen zu mir kommen, mit mir reden, mir begegnen. Und das heißt, korrupte Religion stammt nie von Gott. Fruchtlose Religion wird nie von Gott selbst eingesetzt, sondern von Menschen, die ein Geschäft und eine Räuberhöhle daraus machen. Wer in eine Räuberhöhle kommt, wird abgezockt und ausgenommen. Wer in das Haus Gottes kommt, der soll dort beten können, der soll empfangen können, der soll Gott begegnen können. In Vers 18 begegnen wir dann den Drahtziehern hinter dieser Räuberhöhle. Und es sind die Hohepriester selbst. Es sind die Schriftgelehrten und später in Vers 27 kommen noch die Ältesten dazu, sprich die Menschen, von denen Jesus im Vorhinein angekündigt hat, dass sie ihn ablehnen, bespucken und kreuzigen werden. Als Jesus die Missstände auf dramatische Weise hier benennt durch diese Reinigung, da fürchten sie um ihren Goldesel. Und in Vers 18 lesen wir, sie trachteten danach, ihn umzubringen. Von dem Moment an werden sie nicht mehr locker lassen, bis derjenige am Kreuz hängt, der ihren Missbrauch aufdeckt. Jesus und falsche Religion sind unvereinbar. Der Sieg der einen Seite bedeutet notwendigerweise das Ende der anderen. Wer wird siegen? Das Verhalten der Hohepriester, der Schriftgelehrten und Ältesten ist so abstoßend wie verabscheuenswürdig. Aber so ist es mit aller falschen und fruchtlosen Religion. Und wie Jesus schon gezeigt hat, muss nicht nur der Tempel in Jerusalem von falscher Religion gereinigt werden, auch unsere Herzen, in denen Gott wohnen will, tendieren dazu, dass wir uns über Gott und unsere Mitmenschen stellen. Bevor wir also vorschnell den Finger auf die Obrigkeit damals richten, sollten wir aufmerksam zuhören, wie fruchtbarer Glaube aussieht, und am Ende werden wir uns überlegen müssen, ob wir auch auf diese Weise leben. Wo muss Jesus unser Herz, unseren Tempel reinigen, damit wir wahren Glauben zum Ausdruck bringen? Jesus zeigt, wie fruchtbarer Glaube aussieht. Als Petrus in Vers 21 staunend auf den verdorrten Feigenbaum hinweist, antwortet Jesus in Vers 22, habt den Glauben Gottes, sprich habt wahren Glauben. Petrus kann ja etwas über wahren Glauben lernen und Jesus sagt, was ihr im Feigenbaum seht, ist tatsächlich wahrer Glaube in Aktion. Was meint er damit? Nun, das sehen wir im nächsten Vers, wenn Jesus die Aufmerksamkeit weg vom Feigenbaum lenkt und hin zu diesem Berg. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, heb dich hoch und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Dieser Berg, der da vor ihnen liegt, ist der Berg Zion, der Tempelberg mit dem Tempel obendrauf. Auch wenn die Worte hier an den Berg gerichtet sind, ist klar, es ist eine Bitte, ein Gebet an Gott. Das wird im nächsten Vers deutlich, zu dem wir gleich kommen. Aber schon hier in Vers 23 sollen wir den Bezug zum Tempel mit seiner falschen Religion erkennen. Denn nachdem Jesus am Feigenbaum klargemacht hat, wie Gott über fruchtlose Religion denkt, wird hier deutlich, dass diese Bitte an diesen Berg genau Gottes Willen entspricht. So wie Jesus dem Feigenbaum am Ende macht, so wird diese Bitte falscher Religion ein Ende machen. Wenn man nach Gottes Willen betet, kann man sicher sein, sagt Jesus hier, dass das Gebet auch erhört wird. Und das gilt für alle Gebete. Jesus sagt hier, wenn man nicht zweifelt, und ich vermute, hier geht es weniger um Gottes Fähigkeit, Berge zu versetzen, sondern um seinen Willen und seine Entschlossenheit, dieser falschen Religion ein Ende zu setzen. Wenn man daran nicht zweifelt, dann wird wahrer Glaube wirksam und fruchtbar, weil man seine Gebete danach ausrichtet. Und deshalb sagt Jesus in Vers 24, das gilt für alle Gebete, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, diesen Voraussetzungen entsprechend, glaubt, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Und vielleicht merken wir das nachher in der Gebetszeit. Wahrer Glaube wird unbegreifliche Dinge erblicken und bewirken, wie zum Beispiel Berge, die ins Meer fliegen, und das ist natürlich bildlich gesprochen. Aber wir sollten noch eine andere Komponente hier betrachten, nämlich, dass der Tempel ins Meer fliegt, hat noch eine weitere symbolische Bedeutung. Der See ist in Markus immer ein Bild für die Völker. Und dass dieser Tempel in den See geworfen wird, drückt letztlich auch eine Verheißung aus, dass der Tempel, die Gottesbegegnung mitten unter den Völkern möglich wird. Und das ist doch ein Gebet, das wir auch mittragen wollen. Zusätzlich zum Gebet bringt Jesus noch einen zweiten Aspekt von wahrem Glauben zum Tragen. Und das ist die Vergebung. Vergebung nach Gottes Willen, Vers 25. Wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler auch nicht vergeben. Und man muss sich bewusst machen, dass sich die Mission von Jesus an einem Wendepunkt befindet. Einige Tage später wird er gekreuzigt werden. Auch seine Nachfolger müssen Ablehnung und Verfolgung bis hin zum Tod erwarten. Und diese Aufforderung ist in diesem Kontext ganz außerordentlich, denn sie besagt, dass Nachfolger von Jesus anderen nie die Rückkehr in die Gemeinschaft mit Gott verweigern dürfen. Selbst ihren ärgsten Gegnern nicht, die sie vielleicht verfolgt haben. Ja, wenn man seinen Gegnern Vergebung, Versöhnung verweigert als Christ, dann schließt man damit letztlich aus, dass der andere Gemeinschaft mit Gott haben kann. Vor allem, wenn man die Jünger damals betrachtet als Anführer über alle Christen seitdem. Aber Jesus schließt diese Rache aus, diese Exklusion, weil auch Gott selbst immer bereit ist zu vergeben. Jesus hat am Kreuz Vergebung ermöglicht und auch wir sollen nie die Tür zur Vergebung schließen. Also, wir sind noch nicht so weit, genau. So also drückt sich wahrer Glaube aus, an der Art, wie man betet und vergibt. Und im weiteren Verlauf macht Jesus vier weitere Kernaussagen dazu, woran wahrer Glaube erkennbar wird. Die ersten beiden drehen sich dabei vor allem um die vertikale Beziehung mit Gott. Und die erste davon lautet, Gott mit allem und über alles lieben. Gott mit allem und über alles lieben. Im Tempel kommt ein Schriftgelehrter auf Jesus zu. Er hat ihm aufmerksam zugehört und wir sind jetzt auf der zweiten Seite. Dort kommt ein Schriftgelehrter auf Jesus zu, der ihm aufmerksam zugehört hat und schließlich die alles entscheidende Frage in Vers 28 stellt. Welches ist das erste Gebot von allen? Mit anderen Worten, worum geht es Gott im menschlichen Leben? Was ist der Kern von wahrem Gottesdienst? Was ist das Unverzichtbare an wahrem Glauben? Und die doppelte Antwort von Jesus ist so einfach wie tiefgehend. Vers 29, das erste von allen Geboten ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Was verlangt Gott von uns? Was macht wahren Glauben aus? Dass wir ihn über alles lieben und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Falsche Religion dreht sich um Rituale, vielleicht um Gottesdienstbesucher an Ostern und Weihnachten, um Opfer, die man bringt und dann vielleicht zur Schau stellt und einfach das, was Menschen angeblich tun müssen, um Gottes Zustimmung zu erlangen. Wahrer Glaube ist etwas ganz anderes. Wahrer Glaube ist eine Beziehung, eine allumfassende Liebe für Gott, die aus der Erkenntnis erwächst, dass alles, was wir sind, alles, was wir haben, von ihm allein kommt. Gott ist ein großzügiger Gott. Jeder Moment ist sein Geschenk. Und daraus wächst doch eigentlich von ganz natürlicher Art und Weise eine tiefe und unvergängliche Liebe, die alles andere in den Schatten stellen müsste, oder? Und wenn das nicht so ist, was zeigt uns das über unser Herz? Man sollte diese Liebe nicht ausschließlich als Gefühl missverstehen, vielleicht nur um dem vorzugreifen. In unserer Selbstbeziehung kann es uns schwerfallen, ein Gefühl der Liebe für Gott zu empfinden. Das heißt, vor diesem Gefühl muss eine Entscheidung stehen. Eine Entscheidung, Gott lieben zu wollen. Gott vertrauen zu wollen und sich ihm anvertrauen zu wollen. Gott treu zu bleiben und seinen Willen ernst zu nehmen. All das steckt in diesem Ausdruck, ihn lieben. Und deshalb heißt hier, du sollst Gott lieben. Es ist richtig, Gott zu lieben. Und Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagt also, auch wenn es uns schwerfällt, ist es doch richtig. Und auch wenn wir keine Liebe empfinden, dann sollen wir doch Gott lieben. Und ich denke, wenn wir das anerkennen, dann ist das schon ein guter Schritt. Wenn wir anerkennen, dass es in unserem Leben oft nicht so aussieht, ist das ein guter Schritt, um zu erkennen, dass wir Gottes Hilfe brauchen für wahren Glauben. Jesus sagt, Schriftgelehrte antwortet darauf und sagt, ja, Herr. Und er sagt, solche Liebe ist mehr als alle Opfer von falscher Religion. Keine Rituale, keine Opfer von falscher Religion könnte dieser Liebe gleichkommen, könnte sie ersetzen. Und deshalb bestätigt Jesus das, als er am Ende sagt, in Vers 34, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist auf dem richtigen Weg. Wenn Gottes Liebe vollkommen in uns herrscht, über uns herrscht, dann sind wir in seinem Reich angelangt. Der zweite Punkt, den Jesus über wahren Glauben macht, lautet, dass man ihn zum Herrn über alles annimmt. Jesus Christus als höchsten Herrn annehmen. Vers 35. Daraufhin sagte Jesus, als er im Tempel lehrte, wie können die Schriftgelehrten sagen, Christus sei Davids Sohn? David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und da nennt ihn ja David selbst Herr. Wieso ist er dann sein Sohn? Und die große Menschenmenge hörte ihn gern. David galt als erster und oberster König, auf Griechisch als oberster Christus, als Messias über Gottes Volk. Und unter Gott gibt es also niemand, der höher steht als der, als David. Wenn Jesus sich als Christus, aber auch als Sohn Davids zu erkennen gibt, dann wäre vielleicht zu erwarten, dass auch Jesus dem großen König David untergeordnet ist. Die Übrigkeit könnte dann gewissermaßen als Treuhänder der Tradition Davids Jesus Vorschriften machen, wie er als Sohn Davids zu handeln hat. Indem Jesus hier aber Psalm 110 zitiert, zeigt er, dass diese Auffassung ihm in keiner Weise gerecht wird. In Psalm 110 spricht David von zwei Herren über sich. Er sagt, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, und dieser zweite Herr regiert nicht unter, sondern neben Gott. Und das ist insbesondere spannend, weil der Schriftgelehrte, beziehungsweise Jesus selbst vorher gesagt hat, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Es gibt nur einen Herrn und hier sind zwei Herren nebeneinander. Was macht das aus Jesus, wenn nicht Gott? David sagt, ein zukünftiger Herrscher und König wird diesen einzigartigen Platz neben Gott einnehmen und dieser einzigartige König ist Jesus. Und Jesus sagt, ich bin nicht nur Sohn Gottes, sondern Gott der Sohn. Und Jesus kann man damit keine Vorschrift machen, so wie die Obrigkeit es vielleicht tun muss, möchte, sondern man muss ihn als höchsten Herrn annehmen. Wenn man Gemeinschaft mit Gott sucht, wenn man zu seinem Volk gehören möchte, und das ist ja der Sinn des Tempels, dann muss man Jesus als höchsten Herrn und als Gott akzeptieren. Sonst hat man keine Gemeinschaft mit Gott, wenn man nicht zu seinem Volk gehört. Wahre Religion bedeutet, Jesus Christus als höchsten Herrn anzuerkennen. Der dritte Punkt lautet, religiöse Heuchelei und Ausbeutung ablehnen. Um religiöse Heuchelei ging es ja vorhin schon und hier in Vers 38 gibt Jesus seiner Warnung eine neue Stoßrichtung. Er sagt, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten gern haben. Die besten Sitze in den Synagogen und die angesehensten Plätze bei den Gastmählern. Und dann kommt es, aber sie fressen die Häuser der Witwen und sie sprechen zum Vorwand lange Gebete. Sie werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Religiöse Heuchelei, sagt Jesus, tendiert dazu, sich selbst darstellen zu wollen, dass man lange Gebete betet und die anderen Menschen denken, Mensch, was für ein frommer Mensch. Und sie tendiert dazu, dass sie in ihrer Selbstbezogenheit das Schutzbefohlene und Hilfsbedürftige ausgenutzt und missbraucht werden. Auch dafür gibt es natürlich ausreichend historische und leider auch aktuelle Beispiele. Und das sollte eine Warnung an alle geistlichen Leiter sein, auch mich, dass unser Herr Jesus ein schwereres Gericht über diejenigen ankündigt, die ihr geistliches Amt missbrauchen, um sich an seiner Gemeinde zu bereichern. Deshalb sollen wir das ablehnen. Im vierten und letzten Punkt zeigt Jesus schließlich anhand einer armen Witwe auf, wie sich im Gegensatz zu der Habgier falscher Religion, der wahre Glaube in beispielloser Großzügigkeit ausdrückt. Wahrer Glaube befähigt dazu, alles für Gottes Plan und Absichten mit dieser Welt zu geben. Als eine arme Witwe einen winzig kleinen Beitrag in den Opferkasten des Tempels einlegt, da ruft Jesus seine Jünger zu sich und sagt zu ihnen, Vers 43, da rief er seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Opferkasten eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Sie aber hat in ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Was die Witwe gibt, ist für die Finanzierung des Tempels gedacht. Wie wir gesehen haben, ist das Ziel des Tempels, dass Menschen Gott begegnen und verehren. Und zu diesem Zweck gibt die Witwe alles. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment unvernünftig. Aber Jesus sagt, diese Witwe hat das Richtige gemacht. Diese Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen. Und es ist der wahre Glaube, der zur selben Großzügigkeit befähigen wird, wie diese Witwe sie darstellt. Es muss nicht immer Geld sein, dass man ins Reich Gottes investiert. Es kann auch Zeit oder Energie sein, die man für Gottes Pläne aufgibt, die man vielleicht anderweitig verwenden gekonnt hätte. Aber Jesus sagt, dieses Glaubenswagnis lohnt sich. Jesus blickt anerkennend darauf und er hat seinen Jüngern zuvor schon versichert, was man für Gott aufgibt, das wird man hundertfach zurückbekommen. Die Witwe macht genau das Richtige. Warum? Weil sie wahren Glauben hat. Wahrer Glaube zeigt sich an dieser beispiellosen Großzügigkeit. Worin unterscheidet sich das Christentum von allen anderen Religionen? Nun, an der Tempelreinigung erkennen wir, dass Gott fruchtlose Religion verabscheut. Stattdessen möchte er, dass alle Menschen zum wahren Glauben an ihn finden. Er möchte, dass Menschen ihm begegnen und ihn anbeten. Und deshalb reinigt Jesus diesen Tempel, aber genauso nötig wie die Reinigung des Tempels ist die Reinigung unserer Herzen. Denn ultimativ will Gott nicht in einem irdischen Gebäude wohnen, sondern durch seinen Geist in uns. Und am Kreuz reinigt Jesus kein irdisches Gebäude, sondern er reinigt unsere Herzen. Er reinigt Menschen von ihrer Schuld vor Gott. Und auf diese Weise reinigt und befreit er uns zu wahrer Anbetung und für einen Glauben, der Gott über alles liebt, der Jesus als höchsten Herrn und Gott annimmt, der religiöse Heuchelei und Ausbeutung verabscheut und der großzügig ins Reich Gottes investiert. Und wenn du dich Jesus anvertraust, dann kann er auch dich auf diese Weise befreien. Aber diese Reinigung, die Jesus am Kreuz schon bewirkt hat, die muss noch Gestalt annehmen in unserem Leben. Wir sind auf dem Weg, das zu werden, was Jesus schon für uns bewirkt hat. Und wenn der Geist von Jesus in uns lebt, dann wird er auch bei uns Stück für Stück die Missstände in unserem Leben aufräumen. Und deshalb ist meine Frage zum Ende: Was will Gott in deinem Leben aufräumen? Was will Gott durch wahre Anbetung ersetzen? Und das könnte die vier Punkte, mit vier Fragen will ich diese vier Punkte wiedergeben. Meine erste ist: Gibt es im Moment etwas in deinem Leben, das du mehr liebst als Gott? Dass du nicht bereit wärst, für Gott aufzugeben? Dann zeigt dir Gott, dass du eine höhere Liebe anstreben solltest. Und vielleicht solltest du dafür beten, dass Gott dir diese Liebe schenkt. Denn wahrer Glaube ist ein Geschenk Gottes. Zweite Frage: Gibt es eine größere Loyalität in unserem Leben als die zum Herrn Jesus? Wenn ja, dann möchte Jesus aufräumen, alles an seinen Platz stellen, damit er den höchsten Platz in deinem Leben einnimmt. Drittens, gibt es in deinem Leben ein religiöses oder ein geistliches so tun als ob, dass du dich frommer, besser, anders darstellst, als du wirklich bist? Jesus möchte geistliche Heuchelei aufräumen in deinem Leben, damit unser Glaube wahrhaftiger wird. Was will Jesus in deinem Leben aufräumen? Und viertens, das Beispiel der armen Witwe. Wie können wir dieser armen Witwe als beeindruckendem Glaubensbeispiel noch mehr folgen? Sie hat alles für Gottes Reich gegeben. Was können wir großzügiger geben, damit Gottes Reich wächst, damit Menschen ihm begegnen und ihn verehren? Was will Gott in unserem Leben aufräumen? Lasst uns beten, dass Gott uns das zeigt und dass wir ihn auch aufräumen lassen und ihn dabei nicht ablehnen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bringen vor dich die vielen Bereiche in unserem Leben, die noch aufgeräumt werden müssen. Ja, vielleicht ist es unsere Liebe für dich. Ja, vielleicht ist es unsere Loyalität gegenüber Jesus. Ja, vielleicht ist es Heuchelei, dass wir besser ausschauen wollen, als es tatsächlich in uns aussieht. Vielleicht ist es Großzügigkeit, die uns fehlt. Bitte zeig du uns jetzt und diese Woche, was du in unserem Leben aufräumen willst. Und wirke du in der Kraft deines Geistes in uns, dass wir mit teilhaben, dass wir Partner werden an diesem Reinigungsprozess. Hilf uns, alles loszuwerden, was uns vom wahren Glauben und wahrer Anbetung abhält. In Jesu Namen. Amen.